30.09.1989 sprach Bruder Wolfgang Jugel über Psalm
8. Zwei Schriftstellen. Die erste Schriftstelle ist 1. Mose 15, Vers 3 bis 6. Fast hätte ich gefragt, ihr Bibelkenner, was steht da drin? Und die zweite Bibelstelle, die ich anschließend lese, ist Psalm 19, die Verse 1 bis 6. Auch ein bekannter Psalm. Doch nun zuerst 1. Mose 15, die Verse 3 bis 6. Und Abram sprach: Siehe, mir hast du keinen Samen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort Jehovas geschah zu ihm also: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgehen wird, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: Also wird dein Same sein. Und er glaubte Jehova, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Und nur noch die Stelle Psalm 19, die Verse 1 bis 6 dort. Dem Vorsänger oder dem Siegverleiher, wie es Hirsch übersetzt, ein Psalm von David. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen, und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende des Erdkreises ihre Sprache. Er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt. Und sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Sie freut sich wie ein Held, zu durchlaufen die Bahn. Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang und ihr Umlauf bis zu ihren Enden, und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Soweit die Schrifttexte, und nun wollen wir beten miteinander. Vater, wir beten dich an im Namen Jesu Christi. Und du hast durch den Sohn alles geschaffen. Die Erde und das Meer und alles, was darinnen ist. Und die Himmel hast du ausgespannt. Und du wohnst in einem unzugänglichen Licht, wo niemand hinkommen kann. Und der Sohn sitzt heute zur Rechten des Vaters. Und unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott, wie es Paulus im Kolosserbrief schreibt. Und wir dürfen heute etwas von deinen Geheimnissen schauen, hineinblicken in dein Wort, wo alles enthalten ist. Du hast alles geschaffen und alles ist deiner Hände Werk. Und nun dürfen wir in all dem, was wir sehen, sichtbar auch dich sehen. Dein Schöpfungswerk, dein Wesen, alles hast dort hineingelegt in diese Dinge. Und nun bitten wir dich einfach, sei dir heute Abend gegenwärtig, schließe dein Wort uns auf, lass an dem, was wir hören, uns freuen über das, was du uns gegeben hast. Unser Leben ist doch so arm und klein oft, bewegen uns doch so in unseren eigenen Kreisen und Denken, sei es in der Familie oder sei es woanders, im Büro, im Beruf, wo immer wir stehen und arbeiten. Da lass uns den Blick weit machen für das, was du geschaffen hast, für das, wer du bist und für die Verheißungen und Ziele und Hoffnungen, die du uns gegeben hast. So segne uns noch einmal an diesem Abend. Wir legen uns in deine Hände und danken dir für deine Treue. Gelobt und gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.
Amen.
Das Buch von großen Gedanken Gottes nachgehängt. Und so wünsche ich uns das auch für heute Abend.
Ein mühevolles Werk, hinter dem Flug herzuziehen. Ich habe kürzlich in einer christlichen Zeitschrift folgende Notiz gefunden von einem englischen Theologen. Seit Urzeiten blickt der Mensch staunend zu den Wundern des Firmamentes empor, sucht seine Rätsel zu ergründen. Die Astronomie, so nimmt man an, ist die älteste aller Wissenschaft überhaupt. In klaren Nächten sieht man unsere Galaxie, unsere Milchstraße, sich wie ein funkelnd leuchtendes Band über den Himmel ziehen. Die vertrauten Sternbilder Orion, die Plejaden, Großer Bär, erschienen schon den Astronomen alter, längst vergangener Kulturen in etwa derselben Form wie uns heute. Hiob erwähnt ja diese Gestirne. Welche Geheimnisse liegen in den Tiefen des Alls verborgen? Welchen Platz hat der Mensch in der kosmischen Ordnung der Dinge? Den Schreibern der Bibel verkündete das Himmelszelt die herrliche Pracht und Würde Gottes, und man nennt das in der Theologie den kosmologischen Gottesbeweis. Nach Hiob war es Gott, der die Himmel ausbreitete. Nun wollen wir lesen Psalm 8, der heute zur Betrachtung ansteht. Es ist ein Psalm, den Israel singt und betet zu Shavuot, das heißt zum Wochenfeste, das wir Pfingsten nennen. Er steht auch zahlensymbolisch unter dem Zeichen der Erneuerung. So wie auch der Name Sohn Adams, Menschensohn, 88 Mal im Neuen Testament erscheint und der Zahlwert des Namens Jesus der Zahlwert 888 ist. Und wir werden hier sofort eingestimmt auf den Adamssohn, auf den Menschensohn. Es steht als Überschrift dem Vorsänger. Und ich möchte das bekräftigen, was wir soeben hörten. Das hat mit dem Vorsänger eines Chores, eines Kirchenchores, irgendeines Heldentenors nichts zu tun. Lamena Seach haben die alten jüdischen Übersetzer allesamt anders übersetzt. Die Septuaginta übersetzt Aristoteles im Hinblick auf die Vollendung geschrieben. Theodotion, ein anderer Übersetzer des Alten Testamentes, überschreibt Aistonikos im Hinblick auf den Sieg geschrieben. Und Aquila, der ja so etwas war wie der Fritz Henning Bader des Alten Testamentes, schreibt To Nikopoio, dem Siegbringer, gewidmet. Ich möchte darauf hinweisen, dass alle drei Umschreibungen des hebräischen Wortes in 1. Korinther 15, jener großartigen Auslegung von Psalm 8, vorkommen. Ich erinnere nur an das Wort, Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat in Jesus Christus. Die Vorsängerpsalmen sind also allesamt messianische Psalmen, prophetisch-messianische Psalmen im Hinblick auf des Sieges Vollendung und im Blick auf den Siegbringer Jesus, den Messias, geschrieben, der hier in diesem Psalm der Adamssohn genannt wird, der Menschensohn. Jehova oder Yahweh, unser Herr, wie herrlich ist dein Schem, wie herrlich ist dein Würdename auf der ganzen Erde, der du deine Majestät gestellt hast über die Himmel, über den erschaffenen Kosmos. Und das unzugängliche Licht des Himmels Gottes gehört nicht zum erschaffenen Kosmos. Es ist die unerschaffene Realität Gottes und seines Geistes, zu der auch das himmlische Jerusalem gehört. Und zu dieser unerschaffenen Realität des unzugänglichen Lichtes haben auch die Fürstentümer und Gewaltigen keinen Zutritt. Wenn der Satan mit den Söhnen Elohims, mit den Göttersöhnen, vor den Thron Gottes tritt, dann müssen wir daran denken, der Thron Gottes ist eine innerkosmische Angelegenheit. Wir müssen ihn unterscheiden von der Wohnung Gottes. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Du hast deine Majestät gestellt über die Himmel. Und wir werden so recht eingestimmt durch dieses Wort, das ja dann am Beschluss des Psalmes noch einmal vorkommt. Jahwe, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Der Name Jesu, dem ihn der Vater verliehen hat, der Name über allen Namen. Und wir dürfen es auch einmal so beten. Jahwe, mein Herr, Herr Jesus Christus, wie herrlich ist dein Name in meinem Herzen. Wie herrlich ist dein Name, den du verkündigest inmitten deiner Gemeinde. Und dann Vers 2. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht bereitet, hast du Vollmacht gegründet um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Vielleicht sagt Jesus deshalb, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr in das Gottesreich nie hineinkommen. Das heißt nicht, dass wir kindisch werden sollen, sondern das heißt, dass wir in einem Punkt wie die Kinder werden sollen. Dem Vater gegenüber ohne Misstrauen, in voller Offenheit und Spontaneität unseres Herzens und unseres Geistes, in dem vollen Vertrauen, wie ein Kind es normalerweise seinen Eltern gegenüber hat, seinem Vater gegenüber hat. Nicht wahr? Wir erinnern uns hier an den Einzug in Jerusalem, wo die Kinder so bewegt waren von dem, was sie am Vortag erlebt hatten, dass sie es dann in einer der Vorhallen oder auf einem der Vorplätze des Tempels am Tage danach nachspielten. Und Jesus stand in der Nähe und saß sicher mit Freude und Ergötzen und mit einem Lächeln auf seinem Angesicht diese spielenden Kinder, die da Einzug Jesu in Jerusalem spielten. Und die da riefen nach Kinderart, Hosianahu, Hosianna, gesegnet sei, der da kommt, Baruch Haba, Bashem Yahweh, im Namen Yahwehs. Und da kommen die Theologen und Schriftgelehrten heraus und sagen, Jesus, warum verbietest du es diesen Kindern nicht? Unerhört! Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, Vollmacht, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Aber vielleicht dürfen wir hier auch an Matthäus 11 denken, wo auch jene gemeint sind, die im Glauben Kinder und Unmündige sind und die bewusst auf die Weltweisheit, auf die kosmische Weisheit als auf eine Offenbarungsquelle verzichtet haben. Matthäus 11, Vers 25. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich segne dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, ich stimme dem zu, denn also war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Das all, wir werden es dann noch lesen, dass es auch in Psalm 8 geschrieben steht. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will, kommet her zu mir, alle Schwermütigen und Belasteten. Ich werde euch Ruhe geben, ich werde euch erquicken. Das ist das Wort an die unmündigen Kindlein. Und der Herr schenke es, dass auch wir in dieser Weise uns als unmündige Kindlein im Verzicht auf die Quellen der kosmischen Weisheit, der Weisheit und Offenbarung Gottes in seinem Wort und durch seinen Geist öffnen, damit uns das Geheimnis des Sohnes Adams, des Menschensohns und Weltvollenders geoffenbart würde in einem fortschreitenden Maße. Dass wir solche sind, über die der Herr Jesus auch seinen Gott und Vater segnen kann und preisen kann. Vers 3. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, so sagt David, der sicher
immer wieder einmal unter dem wunderbaren Sternenhimmel des Nahen Orients gestanden hat, etwa wenn er in seinen Fluchthöhlen mit seinen Getreuen wohnte und nachts herausging, um zu beten. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Enosch, der sterbliche und vergängliche Mensch, dass du sein gedenkst, dass du dich seiner erinnerst? Und was ist der Sohn Adams, dass du auf ihn acht hast, dass du ihn überhaupt beachtest? Dieses Wort wird ja oftmals falsch verstanden. Und damit wir ein wenig Anschauungshintergrund haben, auch von dem, was unsere jungen Leute heute auf den Schulen und Universitäten lernen, da möchte ich einmal die Made den Mensch, und dazu gehören wir auch zu dieser Spezies, dem entgegenstellen, was hier der Sternenhimmel und der Kosmos genannt wird. Heuma von Dietfurt hat ein Buch geschrieben, Kinder des Weltalls. Dort führt er aus, es gibt, so nehmen die Wissenschaftler heute an, etwa 100 Milliarden Galaxien, Milchstraßensystemen mit je 20 bis 100 Milliarden Sonnen und zugehörigen Planeten. Wenn man eine Galaxie, einen Sternennebel, eine Milchstraße auf einer Buchseite abbilden würde und dann mit einer Stecknadel in diese Abbildung hineinsticht, so zerstört man durch das eingestanzte Loch in der Wirklichkeit circa 1 Milliarde Sterne, das heißt Sonnen, auf dieser Abbildung. Ein mit Lichtgeschwindigkeit, das heißt mit 300.000 Kilometern in der Sekunde fliegendes Raumschiff, wenn das überhaupt möglich wäre, würde 700 Jahre benötigen, um von einem bis zum anderen Ende dieses Stecknadelloches zu gelangen. Mit Lichtgeschwindigkeit. In Anbetracht dieser Tatsache von Eroberung des Weltalls zu sprechen, oder wie es die Russen getan haben, dass sie da oben Gott nicht gefunden hätten, ist einfach eine Lächerlichkeit. Und dann sagt er weiter, das Licht der Sterne unserer Galaxie brauchte 1000 bis 80.000 Jahre, um vom Rand der Milchstraße bis zu unserer Erde zu gelangen. Dass der Nachbargalaxie des Andromeda-Nebels 2 Milliarden Lichtjahre. Das sind die Steine vor des Grabes Tür, die wir unseren Kindern und Jugendlichen heute auch wegrollen sollen und dürfen. Goethe sagt, ach, ich war auch in diesem Falle, als ich die Weisen hört und las, wie jeder diese Welten alle mit seiner Menschenspanne maß. Da fragt ich, aber sind sie das? Sind das die Knaben alle? Und Karl Gerock hat darauf geantwortet, sag an, sind das die Knaben alle? Sag an, wo ist der Menschensohn, dem alle Welt zu Füßen falle, der Erbe für den leeren Thron, der König, dem mein Geist sich neige zu Furcht und seligem Vertrauen, der Hirte, der den Weg mir zeige durchs Erdental zu Himmelsauen. Aber noch einmal, eine gewaltige Spanne zwischen der Made, dem Mensch, dem Enosch, dem sterblichen Vergänglichen, der hier auch der Sohn Adams genannt wird, und dem gewaltigen, erschaffenen Weltenall und Universum. Wenn wir es einmal so nehmen und wenn nicht die Wissenschaftler auf einen grandiosen und genialen Spiegeltrick Gottes hereingefallen sind, das lasse ich einmal offen. Denn es gibt vielleicht auch noch Gesetzmäßigkeiten, von denen wir noch gar nichts ahnen. Aber in Anbetracht dieser Tatsache werden wir doch fragen müssen, dürfen wir dann noch reden von der Erde als dem Mittelpunkt des Weltalls?
Nur in einem Sinne, so wie es der Bibelschullehrer von Wiedernest, Erich Sauer, getan hat, indem er gesagt hat, eingedenk des Wortes, wir sind ein Schauspiel, sowohl Menschen als auch Engeln, dass diese Erde die Bühne, die Schaubühne für das zentrale Heilsgeschehen Gottes ist. Denn auf diesem, unserem blauen Planeten, hat Gott das Erlösungswerk durchgeführt, nicht nur für die Erde, sondern für das ganze erschaffene All und für alle seine Wesen. Und in diesem Sinne ist die Erde tatsächlich Mittelpunkt des gesamten erschaffenen Weltenalls. Und dennoch müssen wir uns dieser Frage stellen. Wir müssen uns fragen, angesichts des gewaltigen Weltenalls, so wie zunächst diese Frage uns erscheint, haben wir da überhaupt noch das Recht, darum zu beten, wenn wir einen Schlüssel verloren haben, Herr Jesus, hilf mir den Schlüssel finden. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann in der Gemeinde Zeugnis zu geben. Fast bei jeder Zeugnisveranstaltung kommt irgend so ein Schlüssel vor. Oder der Schüler des Propheten Elisa, dem die geliehene Axt ins Wasser des Jordan gefallen ist, und das war ja damals wirklich ein wertvoller Gegenstand, und der aufschreit, ach Herr, Meister, es ist ein geliehenes Werkzeug, und um seinetwillen und um dieses verlorenen Werkzeugs willen geschieht ein Wunder Gottes durch das grüne Holz, das Elisa in das Wasser des Jordanflusses hineinwirft, sodass das Eisen entgegen aller Schwerkraftgesetze und durch eine Aufhebung der atomaren und molekularen Gesetzmäßigkeiten wieder emporschwimmt. Ist das nicht die Verschwendung eines Wunders? Stehen wir persönlich mit unseren geringfügigen Anliegen im Brennpunkt des Interesses Gottes, angesichts Millionen hungernder und verhungernder und krepierender Menschen auf dieser Erde, angesichts von Abermillionen Menschen, die abgetrieben werden, die noch nicht das Licht der Welt gesehen haben, angesichts einer erschütterten Geschichte des Volkes Israel, das eine Geschichte hat, wie es Paulus einmal sagt, wir werden den ganzen Tag geschlachtet wie die Schlachtschafe. Das ist ja ein Wort, das Paulus für sich verwendet, das zunächst einmal über dem Volke Gottes, über dem Volke Israel ausgesprochen wird. Angesichts ganzer ausgerotteter Völker und Kulturen, angesichts der Tatsache, dass dieser Planet Erde ein Hackeldamach ist, ein Blutacker, angesichts der Tatsache, dass es eine verfolgte Gemeinde gibt, wahrlich mit anderen Problemen wie einem verlorenen Schlüssel. Ich möchte das zunächst einmal so scharf gegenüberstellen, einfach aus methodischen Gründen. Was ist der Mensch, dass du überhaupt seiner gedenken solltest, dass du, gewaltiger, ewiger Gott, der das scheinbar unendliche Weltall durch die Energie seines Wortes ins Dasein geworfen hat, dich um unsere Probleme kümmern solltest. So kann man die Frage Davids missverstehen. Was ist schon der Mensch? Unser Bruder Paul Müller hat in seinem Buche Bibel und Naturwissenschaft dazu ein Beispiel oder eine Antwort der Wissenschaftler gegeben. Das Fett des Körpers reiche für 7 Stück Seife, das Eisen zu einem Nagel mittlerer Größe. Mit dem Zucker könne man ein kleines Salzfass füllen, mit dem Kalk einen Hühnerstall weißen. Der Phosphor liefere die Köpfe für 2200 Streichhölzer. Wahrhaftig eine erleuchtende Angelegenheit. Der Schwefel reiche, um einen Hund vom Ungeziefer zu befreien. Alle diese Posten addiert ergeben einen Wert von $1. Heute gibt es allerdings Wissenschaftler, die die Pharmaindustrie heranziehen und die auf den Wert der Hormone und der Blutfarbstoffe und anderer organischer Elemente unseres Körpers eingehen und die zu einer anderen Berechnung kommen und die von 12 Millionen Dollar reden. Also der Gesichtspunkt ist immer maßgebend. Was ist der Mensch? Hören wir einmal den König Salomo, der die Dinge unter der Sonne betrachtet. Der noch nicht einer war, der das suchte, was droben ist und dem die unsichtbaren Realitäten Gottes und seines Geistes geoffenbart waren. Aber unter der Sonne betrachtet hat er durchaus recht. Prediger 3, Vers 18 bis 20. Ich sprach in meinem Herzen, wegen der Menschenkinder geschieht es, damit Gott sie prüfe und damit sie sehen, dass sie an und für sich Tiere sind. Wörtlich, dass sie auf sich gestellt Tiere sind, das heißt, losgelöst von der Quelle Gottes und von der Quelle seines Geistes, auf sich gestellt. Wer also der Meinung ist, er müsse sein Leben ohne Gott, auf sich gestellt, in Eigenverantwortung, in Selbstverwirklichung, der darf also getrost sagen, ich bin in nichts dem Tiere unterschieden. Denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere betrifft, so haben sie einerlei Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene. Und einen Odem haben sie alle. Und da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tiere, denn alles ist Eitelkeit. Alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staube geworden, alles kehrt zum Staube zurück. Wir haben es heute Morgen gehört, zur Zermalmung. Ja, und das ist auch wahr. Wir Menschen haben unter der Sonne betrachtet, äußerlich betrachtet, mit den höheren Säugetieren zumindest ein und denselben Bauplan. Darauf können uns die Wissenschaftler und die Biologen hinweisen. So wie alle Autos, gleich welchen Fabrikates, im Grundsatz denselben Bauplan haben. Allerdings, das beweist noch lange nicht, dass diese Autos von irgendeinem primitiven Urauto abstammen, entwicklungsgeschichtlich. Sie sind lediglich nach ein und demselben bewährten Bauplan konzipiert worden. Und so hat es auch der lebendige Gott gemacht. Aber nun hören wir einmal, was Jesus sagt. Und das scheint zunächst dem, was Salomo gesagt hat, zu widersprechen. Matthäus 10, 29 bis 31. Werden nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig verkauft, das heißt im Dutzend billiger, und nicht einer von ihnen fällt auf die Erde ohne das Zutun eures Vaters. Bedenkt einmal, wie viele Vögel werden tagtäglich gefangen in Netzen, werden abgeschossen oder fallen aus Altersschwäche irgendwo von einem Baum oder von einem Dach. Keiner ohne Zutun und Mitwirken des Vaters. An euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Das ist ja ein schmerzvoller Prozess, den wir so durchmachen müssen. Aber so weit geht die Sache dann doch nicht und so eitel sind wir doch nicht, dass wir unsere Haare zählen. Aber hier wird es uns gesagt. Was sind das doch für Aussagen Jesu? Sind das Übertreibungen? Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Oder in Lukas 12 heißt es generalisierend, um wie vieles vorzüglicher seid ihr als die Vögel. Und noch einmal generalisiert, und ich glaube, wir dürfen das im Sinne Jesu, der Mensch ist vorzüglicher als alle Tiere. Und dann wollen wir noch etwas drauflegen. Und wir hören Paulus in Römer 8, Vers 29, der sagen konnte, dass das All angeordnet ist zum Guten um deretwillen, die Gott lieben und die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind. Das ganze Weltenall, Tapanta, das Universum, ist ein von Gott programmierter Riesencomputer zum Guten der Heiligen, derer, die in aller Schwachheit den Gott und Vater Jesu lieben und die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind, sodass in ihrem Leben das Gute herausgestaltet wird, nämlich das Bild des Erstgeborenen der Söhne in den nachgeborenen Söhnen. Das freilich ist die absoluteste Aussage, die es überhaupt in dieser Beziehung hinsichtlich des Achthabens Gottes gibt. Vorzüglicher als die Vögel. Noch einen Augenblick Halt. Ich darf heute ein wenig Schulmeister spielen. Denken wir einmal an den Menschen, der von Sünde, Tod, Verderben, ja sogar von allerlei Verbrechen gekennzeichnet ist. Denken wir an eine weitgehend doch unschuldige Tierwelt. Und denken wir an grandiose Erkenntnisse auch hinsichtlich der Vögel, die wir heute haben, etwa der Küstenseeschwalbe, die jedes Jahr einmal von den Gegenden des Nordpols fast im Nonstopflug bis in die Gegenden des Südpols fliegt, um dort zu brüten und wieder zurück. Geleitet wie von einem eingebauten Computer und einem unsichtbaren Radarsystem. Man weiß heute, dass in die Knochen der Vögel magnetische Teilchen eingelagert sind und dass sie sich an den Magnetfeldlinien der Erde orientieren können. Vorzüglicher als die Vögel. Da halten wir schon ein wenig die Luft an. Und nun die Frage Davids, etwas anders gestellt. David hat nicht gefragt, wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, kurz das Weltenall, was ist dann der sterbliche Mensch, dass du überhaupt seiner gedenken dürftest und solltest? Was ist der Sohn Adams, dass du überhaupt auf ihn Acht geben solltest? Das ist ausgeschlossen. Das hat er nicht gesagt, sondern er hat dies ganz anders gemeint. Er kennt auch den unerhörten Gegensatz zwischen der Schöpfung Gottes und dem ewigen, heiligen Gott und unserer sterblichen Geschöpflichkeit, aber er steht vor einem tiefen Geheimnis. Er weiß in aller Klarheit, Gott beachtet uns, Gott gedenkt unserer, Gott erinnert sich unserer, Gott hat uns im Blick, Gott nimmt sich unserer fürsorglich an. Worin besteht das Geheimnis dieses Menschen, dieses Sterblichen, dieses Sohnes Adams, dass Gott so sehr seiner gedenkt, dass er im Brennpunkt der göttlichen Interessen steht? Das ist die Frage Davids. Wieso? Und da sagt das Wort Gottes in einer ganz klaren Antwort, das Geheimnis des Menschen, des Sohnes Adams, des Enosch, des Sterblichen, liegt darin, dass der Geist des Menschen eine Leuchte Jahwes ist, durchforschend alle Zellen seines Leibes. Oder wenn wir es mit der Stiftshütte einmal in aller Kürze vergleichen, da dürfen wir im Vorhof und im Becken und Brandopferaltar unseren Leib sehen. Ich kann das hier nicht näher begründen. Im Heiligtum mit seinen Schaugeräten und mit all seiner Sinnenhaftigkeit unsere Seele. Im Allerheiligsten mit der Truhe des Wortes Gottes, mit der Truhe der Weisung, dem Thron Jahwes, der in der Lichteswolke dort erschien, ein Bild für unseren Geist. Und der dem Menschen innewohnende Geist, und sei er auch nur ein glimmender Funke, ein glimmender Docht, ist der Anknüpfungspunkt für Gott und so etwas unendlich Wertvolles, dass in diesem Element, das die Tiere nicht haben, das Geheimnis begründet ist, dass Gott so sehr auf uns Acht hat, dass er uns beachtet, dass er sich unserer erinnert und unserer gedenkt. Dazu zwei Worte Gottes aus dem Alten Testament, Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt. Paulus würde sagen, der in einem unzugänglichen Lichte wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Was für ein Wort über die Wohnung Gottes, der im unzugänglichen Lichte wohnt und bei dem, der zerbrochenen und gedemütigten Geistes ist. Wozu? Um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht ewiglich rechten und nicht auf immer da ergrimmt sein. Denn der Geist würde ja vor mir verschmachten und die Seelen, die ich ja schließlich geschaffen habe. So teuer, so wertvoll ist die Geistseele für den lebendigen Gott. Übrigens auch die Geistseele der Glimmende dort in einem nicht glaubenden Menschen. Hier ist der Anknüpfungspunkt für den Heiligen Geist in der Wiedergeburt, der in Kooperation mit unserem Geiste bezeugt, dass wir Kinder und Söhne und Erben Gottes sind. Wie viel mehr gilt das dann für die Heiligen und Auserwählten und Geliebten, die erneuert sind im Geiste ihres Verstandes durch den Heiligen Geist, deren Geist das Gefäß ist für den Geist Gottes. Und dann noch die Stelle aus Maleachi 2, Vers 14 und 15. Dort haben ja die Priester gesagt, warum nimmst du nicht unsere Opfergabe an? Und ihr sprechet, warum? Weil Jahwe Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an welcher du treulos gehandelt hast, obgleich sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Ehebundes ist. Und hat nicht einer sie beide geschaffen, den Mann und die Frau? Und sein war der Überrest des Geistes, der Überrest des Geistes in dem Menschen, das Geheimnis des Sohnes Adams. Und was wollte der eine? Offensichtlich in der Schaffung von Mann und Frau und in der Stiftung der Ehe, er suchte einen Samen Gottes. Was für ein Wort. So hütet euch nun in eurem Geiste und handelt nicht treulos gegen die Frau deiner Jugend. Denn die Sünde beginnt immer im Geiste und in der Seele, nicht im Leibe. Das Geheimnis Adams, fassungslos steht David vor diesem Geheimnis. Dieses Achthaben Gottes kann allerdings auch, wenn wir in der Krise stehen, wenn wir der Flucht vor dem lebendigen Gott stehen, wenn wir vielleicht auch im unbeantworteten Leiden stehen, einmal so gewendet werden, wie sie Hiob ausspricht. Hiob 7, Vers 16 bis 20. Ich bin's überdrüssig, nicht ewiglich werde ich ja leben. Lass ab von mir, denn ein Hauch sind meine Tage. Was ist der Mensch, dass du ihn hoch... Gottes, wie lange willst du nicht von mir wegblicken, nicht von mir ablassen, bis ich meinen Speichel verschlucke? Habe ich gesündigt? Was habe ich dir angetan, Beobachter der Menschen? Warum hast du mich dir zum Angriffspunkt, zur Zielscheibe gesetzt, dass ich mir selbst zu einer Last geworden bin und mir selbst überdrüssig geworden bin. Es gibt viele, auch Gotteskinder, die so empfinden. Aber da lasst euch nun das andere sagen. Seht einmal, wenn wir uns geschnitten haben, wenn Schmutz oder Mist oder Gartenabfälle in die Wunde kommen, dann empfindet vielleicht die Zelle oder der Zellverband, der da betroffen ist, die ganze Geschichte als außerordentlich schmerzhaft. Und wenn wir dann herangehen an die Wunde, sie womöglich ausschneiden, eine Spritze geben, verbinden oder gar operieren, dann gibt es nur einen einzigen Aufschrei. Warum beobachtest du mich? Warum hast du Acht auf mich? Obwohl die Zelle ja von dem, was wir tun und beabsichtigen, zu ihrem Heil überhaupt nichts weiß und gehört doch zu uns. Hiob hat auch nichts gewusst von der Lösung des heiligen Rätsels, das ihn betraf und in dem er stand. Das Achthaben Gottes. Das Achthaben Gottes, das ist nicht so etwas, wie es uns öfters einmal geschieht, dass wir über die Straße gehen und plötzlich jemanden sehen und sagen, ach, den kenne ich doch auch. Den habe ich doch irgendwo schon einmal getroffen. Dass wir hinübergehen und sagen, entschuldigen Sie bitte, kenne ich Sie nicht. Und wenn sich dann herausstellt, dass wir mit ihm per Du sind, dann ist die Sache doppelt peinlich. Und Leuten wie mir passiert so etwas schon einmal. So ist das bei Gott nicht. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Mein bist du. Das Achthaben Gottes ist nicht nur eine Erinnerung im Sinne von, ach, den kenne ich ja auch, sondern ist immer positive Aktion, ist immer eine Tat zu unserem Guten, auch wenn wir das nicht wissen, auch wenn wir das nicht begreifen, auch wenn wir schreien unter Schmerzen, in Nöten, Leiden und Anfechtungen. 1. Mose 8, Vers 1, Gott gedachte an Noah und das Ergebnis war der Bund mit Noah und mit der neuen Menschheit und der Friedensbogen. 1. Mose 19, Vers 29, als Gott die Städte der Ebene verderbte, gedachte Gott des Abraham, Ergebnis, und er rettete Lot. 1. Mose 30, 32, da ist die Rede von Rachel, jener gedemütigten Frau und Urmutter Israels. Und Gott gedachte der Rachel und Gott hörte auf sie. Und die Aktion Gottes und er öffnete ihren Mutterleib. 2. Mose 2, 23 bis 25. Gott gedenkt an Israel, an sein Rufen und Schreien in der Not der Sklaverei. Und das Ergebnis nach 400-jährigem Schweigen Gottes ist das Passafest der Erlösung, der Exodus, der Auszug aus Ägypten. Gottes Gedenken ist eine Aktion. Und da dürfen wir es auch einmal so sehen. Der Sohn des Menschen, der Adams Sohn und Weltvollender, ist ja Jesus Christus, unser Herr. Und wenn es hier heißt, was ist der Adamssohn, der Menschensohn, der Weltvollender, dass du auf ihn Acht hast? Worin bestand denn das Achthaben Gottes? Bei Jesus, der ein Enosch geworden war, ein sterblicher Mensch, in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und des Todes. Und der zugleich Sohn Adams, Menschensohn und Weltenvollender war. Das Achthaben Gottes gipfelte in der Auferweckung Jesu Christi aus den Toten, als der Vater ihm das All zu seinen Füßen niederlegte. Es hat einmal einen Mann gegeben, der hieß Nehemia ben Hakalja, zu Deutsch Trost Jahwes, Sohn der Betrübnis durch Jahwe. Trost, der aus der Betrübnis wächst. Und dieser Nehemia hatte große, verantwortungsvolle Aufgaben beim Wiederaufbau Jerusalems und seiner Mauern. nach der Rückkehr jener 46.500 Juden aus dem babylonischen Exil. Was machen die ohnmächtigen Juden? Und dieser Mann war stressgeplagt. Er ist herumgelaufen von einem Tor zum anderen. Er hat die Mutlosen organisiert und ermuntert. Er hat das Volk Gottes zum Kampf gegen den Feind geführt. Sie haben gebaut mit der Kelle in ihrer einen Hand, mit dem Schwert in der anderen. Und dieser Mann, der so im Stress stand, hat nicht lange beten können. Schaut einmal hinein in das Buch Nehemia. Dort sind 10 kurze, präzise, prägnante Gebete dieses Mannes, dieses Knechtes Gottes. Liebe Brüder, es ist nicht wahr, dass wir lange beten müssen, damit Gott überhaupt auf uns hört. Elias sagt zu den Baalspriestern, betet lauter, betet länger, betet in einer Gebetskette. Vielleicht wacht dann Gott auf und er hört euer Schreien, euer Baal. Ist unser Gott ein solcher Gott? Jesus sagt, ihr sollt nicht viel plappern wie die Heiden, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürfet. Und so betet dieser Mann 10 kurze, bewegende Gebete. Lest sie einmal mit Gewinn. Und es sind eigentlich Stoßseufzer, so wie wir manchmal sagen, mitten im Stress, mitten im Beschuss, ach Herr Jesus. Oder wenn wir vielleicht erschöpft nach Hause kommen. Und in diesen Gebeten, da heißt es dann immer wieder, ach Herr, gedenke es mir zum Guten. Gedenke es mir zum Guten. Und Gott ist nicht ungerecht, dass er der Liebe vergäße und des Werkes, das auch ihr für die Heiligen habt. Er gedenkt daran, so wie es der Hebräerbrief sagt. Aber nun ein letztes. Noch einmal von Vers 4 an. Was ist der vergängliche, der sterbliche Mensch, dass du seiner gedenkst? Und der Sohn Adams, der Menschensohn, dass du auf ihn Acht hast? Und wenn wir 88 Mal im Neuen Testament diese Bezeichnung Menschensohn lesen, die ja Jesus in Bezug auf sich selbst gebraucht und angewendet hat, da dürfen wir einmal wissen, das ist keine Bezeichnung seiner Niedrigkeit, wie immer und immer wieder gesagt wird und wie in den Kommentaren ausgeführt wird. Wenn wir solche Fragen haben an das Wort Gottes, sollten wir nicht unseren schönen Ideen Raum geben, sondern im Worte Gottes selbst nachsuchen, was es zu bedeuten habe. Und da haben wir als erste Stelle aufzusuchen Daniel 7, wo der Menschensohn vor den Alten an Tagen gebracht wird, der Sohn Adams, der das liegen gebliebene Werk des Königspriestertums Adams wieder aufnimmt, um es zu vollenden, um dort von dem lebendigen Gott zu empfangen, Herrlichkeit und Ehre und Majestät und ewiges Königtum und königliche Würde. Das ist der Adamssohn, der Menschensohn, der Königspriester, der Weltvollender. Und das Wort hier im Psalm 8 und seine beiden Auslegungen im Neuen Testament, 1. Korinther 15 und Hebräer 2, wahrscheinlich beide von dem Apostel Paulus, belegen das aufs Gründlichste, dass der Menschensohn der Weltvollender ist, der Urheber einer neuen Menschheit, den Paulus den zweiten oder den letzten Adam nennt. Und deshalb heißt es hier von diesem Adamssohn, Vers 5, denn ein wenig hast du ihn unter die Elohim erniedrigt. Ich möchte das zunächst einmal so stehen lassen. Und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Das all hast du unter seine Füße gestellt. Und das sagt Hebräer 2, wenn es heißt, das all hast du unter seine Füße gestellt, dann ist eines offenbar, dass nichts ausgenommen ist. es sei denn der eine, der ihm das All untergeordnet hat. Wir sehen freilich in der Gegenwart ihm noch nicht das All untergeordnet. Was wir schauen, ist Leiden, es sind Katastrophen ohne Zahl, sind eine schreiende Ungerechtigkeit aller Orten, denn die Offenbarung Gottes ist noch nicht eingetreten. Wir sehen aber Jesus, der um des Todes Leidens willen in unser Fleisch und Blut gekommen ist. Wir sehen ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, mit dem Blick des Glaubens. Ihm ist das All untergeordnet, ihm, dem Sohne Gottes, der auch der Sohn Adams ist. Ein wenig hast du ihn unter die Elohim oder unter Elohim erniedrigt. Und das heißt zunächst einmal, nur ein wenig steht er unter Gott. Und das ist die ursprüngliche Bedeutung. Und wenn wir die Pyramide der Unterordnungen schauen, dann ist das allerhöchste Haupt der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Unter ihm steht nur einer, der Sohn Gottes, der auch der Sohn Adams ist, Jesus der Messias, ein wenig unter den Vater untergeordnet. Unter Jesus, dem Herrn, stehen alle Engel, alle Lichtesengel und alle Finsternisengel, die durch ihn und durch seine Hand ja erschaffen worden sind. Und er hat lange vor ihnen einen vorzüglicheren Namen ererbt. Und unter den Engeln stehen die Menschen. Das ist die Pyramide der Unterordnung. Und manche Brüder, die können es nicht lassen, dann noch hinzuzufügen, und unter dem Mann steht die Frau. Aber das wird aufgegriffen von Hebräer 1. Hebräer 1 schildert diese Deutung vom Psalm 8. Der Sohn Gottes ist selbst Yahweh Zebaoth über alle Engel gestellt, über ihnen allen weit erhaben. Und wir müssen das einmal lesen, um das wirklich genau zu spüren und nachzuvollziehen. Der jüdischen Synagoge war das ein unvorstellbarer Gedanke. Sie hat ja diesen Psalm gelesen, auch als Messias-Psalm. Und sie haben den kommenden Messias aus Juda, aus dem Samen Davids, nicht in dieser Weise schauen können, denn sie waren ja noch keine Unmündigen und Kinder, denen das Geheimnis des Adams Sohnes, das Geheimnis Gottes, geoffenbart worden ist. Und weil Elohim ein doppeldeutiges Wort ist, es kann heißen Gott, es kann aber auch heißen Götter. Und weil die Griechen, in deren Sprache sie das Alte Testament übersetzt haben, Götter missverstanden hätten, deshalb übersetzten die alten Theologen Israels bei der Übersetzung des Alten Testamentes in die griechische Sprache dieses Wort hier mit Engel. Du hast ihn, den Adamssohn, ein wenig niedriger gemacht als die Engel, als die Götter. Da haben wir dann eine andere Stufung der Unterordnung, der lebendige Gott. Unter ihm stehen unmittelbar die Cherubim und Seraphim, die Fürstenengel und Gewaltigen, die Throne und die Herrschaften, die Kosmokratoren des Lichtes und der Finsternis. Und unter den Engeln steht der Messias, der Sohn Adams, als die höchste und edelste Spitze der Menschheit, als ihr edelstes Produkt, aber eben als der Gipfel und als die Spitze der Menschheit. Das konnte man leichter fassen. Dafür brauchte man nicht gar so sehr unmündig zu sein und die kosmische Weisheit abgeben. Niedriger gemacht als die Engel. Da werdet ihr sagen, naja, das waren halt unerleuchtete Theologen Israels. Und da sagt der Hebräerbriefschreiber, auch das ist von Gott gelenkt. So wie Kaiphas, der da weissagte, weil er desselbigen Jahres hoher Priester war, so sind auch diese Männer gelenkt worden. Und Hebräer 2 sagt uns etwas davon,
dass der Sohn Adams, der Weltvollender, der auch der Sohn Gottes ist, für eine kurze Zeit niedriger geworden ist als die Engel, damit er hier auf Erden sterben könne, damit er zum Enosch, zum Sterblichen würde, als er nämlich Fleisch und Blut der Brüder angezogen hat, damit er der Herzog unserer Errettung würde. Das ist die Aussage von Hebräer 2. Beides wird wieder aufgenommen im Hebräerbrief. Ich möchte euch doch einmal bitten, zu Hause 1. Korinther 15 und Hebräer 2, auch Hebräer 1, sorgfältig zu lesen und zu studieren. Es sind die Auslegungen des Neuen Testamentes, vom Geist geführt und vom Geist geheiligt, die einzigen Auslegungen, die wir von Psalm 8 haben im Neuen Testament. Offensichtlich beide aus der Feder des Apostels Paulus, wenn der Hebräerbrief als sein 14. auch von ihm stammen sollte. Ein wenig, eine kurze Zeit hast du ihn unter die Engel erniedrigt und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt, so wie wir es gestern hörten, bei seiner Auffahrt und Thronerhöhung, bei seiner Intronisation zur Rechten des Vaters. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Das all hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes. Die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, alles, was die Pfade der Meere durchwandert. Jehova, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und diesem Adam und allen seinen Gliedern und nicht den Engeln ist die kommende Wohnerde, die Wohnerde seines Friedensreiches, seines messianischen Reiches untergeordnet. Und er wird über sie herrschen. Ich möchte an dieser Stelle schließen mit einem Wort aus dem nächsten Psalm. Es ist Psalm 9, Vers 10. Weil von diesem herrlichen Namen Gottes geredet ist. Und auf dich werden vertrauen, die deinen Namen kennen. Denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Jahwe. Gott gedenkt unserer, Gott erinnert sich unserer, ganz persönlich. Er nimmt sich unserer fürsorglich an. Er hat Acht auf uns, auch wenn wir manchmal nichts davon spüren und wissen. Amen.
Anders still werden und beten. Lieber Vater, wir werden still vor dir und bekennen dir, dass wir schon oft in diesem Rätsel unseres Menschseins wie in einem Käfig herumgerannt sind. Und überall stießen wir an die Grenzen. Weil wir uns weder entdecken und dieses Rätsel und dieses Geheimnis lüften können, ohne dich zu kennen, noch können wir dieses Geheimnis, wenn wir selber auftun, ertragen. Herr, ich kann es nicht ertragen, was ich bin. Darum hat wohl auch dieser Geist Goethe gesagt, wie könnte ich es ertragen, nicht auch Gott zu sein, wenn es einen gäbe. Herr, ich könnte mich nicht ertragen, wenn ich das gesamte Geheimnis meines Lebens auf einen Augenblick schauen würde. Da würde noch weniger als Schmierseife rauskommen und noch weniger als Schwefel und ein bisschen Mineralstoff. Erbärmlich wie ein Nichts, wie ein Staubkorn vor dem großen Universum. Herr, ich könnte mich nicht ertragen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du als der Menschensohn hereingekommen bist und hast uns das Geheimnis des Menschseins geoffenbart in deiner Person. Und da entdecken wir nicht nur Schmierseife und ein paar Partikel, so entdecken wir in dir die Würde, diese hohe Würde. Und dann staunen wir, was Menschsein ist. Wenn wir dich anschauen, merken wir, wer wir sind. Nicht nur verlorene, elende Geschöpfe, sondern gewürdigt zu den höchsten Stufen, zu höchsten Herrlichkeiten. Und dann merken wir, was das heißt, Menschsein Gottes. Vergänglich auf der einen Seite, völlig vergänglich, und auf der anderen Seite hochgewürdigt. Mit dir einmal zu thronen, ja jetzt schon mit dir vereinigt zu sein, auf dem Thron Gottes und über alles gesetzt zu sein mit dir. Einmal die Welten zu richten und die Engel zu beurteilen und anderes ins Dasein zu rufen, Kreaturen zu befreien, Verknechtete und Versklavte in Zwängen dahin siechende, gemarterte Menschen einmal zu lösen und zu befreien aus ihren schrecklichen Dunkelheiten. Und selbst waren wir und sind solche wie sie. Oh Gott, was ist das für ein Geheimnis? Verflucht, verdammt, verdorben, bis in die letzten Fasern und herrlich gemacht in dir. Herr Jesus, wir staunen. Und auf einmal können wir uns ertragen, weil wir wissen, aus aller Finsternis machst du Licht. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Der Gott, der da sprach, Licht leuchte aus der Finsternis hervor, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde nicht die Erkenntnis von Seife und Mineralstoffen und einem Dollar wert, sondern dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi. Herr Jesus, in deinem Angesichte sehen wir das Licht, das sehen wir uns, das sind wir, der Gekreuzigte und der Erhöhte, der Gemarterte und der gekrönte, siegende Menschensohn, der Dahingegebene und der zugleich Hocherhobene. In dir sehen wir uns selbst. Du bist unser Ich. Wir sind in dir. Danke, Herr Jesus, dass uns das heute Abend so aufgetan wurde. Anhand dieses Psalms, in dieser Herrlichkeitsgestalt, die du bist, und an deiner ganzen Erniedrigung bis zum Tode am Kreuz, ja hinunter bis in alle Tiefen und Höllen. Wir beten dich jetzt an und staunen, rühmen deinen Namen. Wir haben keine Worte, um das zum Ausdruck zu bringen, was du uns bist und wer wir in dir sind. Amen.
Amen. Was ist der Mensch von Erde, dass du, Herr, sein gedenkst? Und was der Sohn des Menschen, dass du ihn achtsam nennst? Du hast ihn unter Engel erniedrigt kurze Zeit und dennoch ihn gekrönet mit deiner Herrlichkeit. Du machtest ihn zum Herrscher der Werke deiner Hand, und unter seine Füße stellst du ihm jedes Land. Nichts hast du ausgelassen, im Himmel, auf der Erde, das ihm als Königspriester nicht unterworfen wird.
Stehen wir noch auf dazu.
Jehova, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name, wie groß ist deine Güte, wie reich und wundersam, wie eigen uns anbetend vor deiner Liebe hier und bringen mit den Heiligen auf ewig Ehre.
Der Gott ist der Höchste in alle Vernunft. Bewahre und regiere eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Amen. Amen.